Tobias hat mich ja kurz vorgestellt. Ich bin Missionar in Argentinien zusammen mit meiner Frau Carina. Ich bin eigentlich Deutscher, aber ich bin nie hier aufgewachsen. Also mein ganzes Leben bin ich in Südamerika gewesen, bin nie hier in die Schule gegangen. Von daher ist mein Deutsch manchmal auch ein bisschen holprig. Ich suche manchmal nach Worten. Mein ganzes Leben, ja, ich rede praktisch nur Spanisch. Und es fällt mir auch viel leichter, Spanisch zu reden. Aber mit der Hilfe des Herrn wollen wir es heute versuchen. Also, Carina ist meine Frau. Sie ist Uruguayerin. Ich habe dort schon als Missionar gedient, ledig. Und dort habe ich sie kennengelernt. Und dort haben wir geheiratet. Und dort kam auch unser erster Sohn zur Welt, der Michael. Der ist jetzt im Moment in Argentinien. In Argentinien kamen auch dann unsere zwei Töchter zur Welt, Ani und Damaris. Die Ani ist schon verheiratet und lebt in Deutschland. Und die Damaris ist im Moment in Uruguay. Also, wir sind überall ein wenig verteilt. Und Carina, meine Frau, hat gerade eben gegenüber eine Frauenversammlung. Also, wir dürfen in verschiedenen Orten sein, aber wir sind froh, um den Herrn in dieser Weise zu dienen. Und das Thema für diesen Abend, ja, sinnvolles oder sinnleeres Leben. Ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich mich auch gefragt habe, für was lebe ich eigentlich? Was bedeutet es überhaupt, hier auf der Erde zu sein? Wir sind geboren, wir leben, wir lernen was, studieren was, arbeiten, heiraten vielleicht, bekommen Kinder und irgendwann sterben wir. Ist das alles? Ich habe mir das wirklich gefragt und ich habe öfters mit den Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen. Ich habe immer gedacht, ja, wenn das alles ist, dann bin ich ja fast wie ein Tier. Kommt zur Welt und wächst und dann hat es dann mal Junge und ja, irgendwann stirbt es oder wird es aufgefressen oder ja, irgend sowas, oder? Ja, heutzutage, wenn wir so die Welt betrachten, ja, da, wir sind gar nicht anders als die Tiere manchmal. Besonders wenn wir das da jetzt in der Ukraine sind, oder? Und es gab einen Moment in meinem Leben, wo Gott ganz stark zu mir geredet hat und da habe ich gemerkt, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich wusste alles. Ich bin Missionarssohn. Also meine Eltern haben jeden Tag mit mir die Bibel gelesen und ich wusste alles von der Bibel. Ich kannte die Bibel von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Aber ich hatte keine Beziehung zu Gott. Und als ich die Entscheidung für Jesus traf, da wurde mein Leben umgekrempelt. Ich war sehr begeistert für den Kommunismus, was alles mit dem Kommunismus auch inbegriffen ist, auch Atheismus. Ja, ich wollte von Gott nichts wissen, obwohl meine Eltern Missionare waren. Ich stellte ihren Glauben in Frage und sagte, ja, wieso haben sie recht? Es gibt ja so viele Religionen auf der Welt und so viele Weltanschauungen. Und wieso haben die gerade die Wahrheit gefunden? Aber ich habe in ihrem Leben gemerkt, sie sind anders. Sie leben das, was sie predigen. Und sie haben ein erfülltes Leben. Und das hat mir oft zu denken gegeben. Ich war unruhig. Ich wusste, dass mit meinem Leben die Sache nicht in Ordnung war. Und es kam der Punkt, wo ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, komme ich in die Hölle. Und da habe ich die Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist jetzt schon ja, ein paar Jahrzehnte her. Ich habe kein Problem, ich bin 54 Jahre alt, das zu sagen. Bin noch jung. Für euch ein alter Knacker, aber naja. Habe ich auch gedacht, wie ich in eurem Alter war. Aber eins kann ich dir sagen. Ich bereue es nie, diese Entscheidung getroffen zu haben, so wie Tobias vorhin gesagt hat. Aber eben, lasst uns mal zu diesem Thema übergehen, ein sinnvolles oder ein sinnleeres Leben. Die Suche nach einem sinnvollen Leben, das hatte ich gehabt, das habe ich jetzt gerade erzählt. Aber ich glaube, das bewegt die meisten Menschen, die hier auf der Welt laufen. Der eine oder andere fragt sich ja, für was existiere ich eigentlich? Und wie bekomme ich ein erfülltes Leben? Ein sinnvolles Leben? Wenn wir jetzt nach Zürich gehen würden, ja, vielleicht würden wir jetzt nicht mehr viel auf der Straße finden, aber morgen Mittag, ja, und eine Umfrage machen würden und vor allem junge Leute fragen würden, ja, mit was findest du die Erfüllung deines Lebens? Wo findest du den Sinn deines Lebens? Welche Antworten würden wir da bekommen? Ja, wenn ich sehr berühmt wäre. Ja, wenn ich da so 1 Million Follower hätte, das wäre doch super, oder? Dann würde es auch gut verdienen. Ja, wenn ich reich wäre, wenn ich im Studium, ja, das bestehen würde und zu etwas bringen würde im Leben, vielleicht auch noch einen guten Job oder Liebe, Sex. Was erfüllt das Leben? Ja, solche Antworten würden wir bekommen und viele von uns haben so gelebt oder vielleicht leben sie noch so und denken, das ist alles. Als ich jung war und Jesus noch nicht mehr Herzen hatte, habe ich gedacht, Mann, ich würde so gerne mich im Sport auszeichnen. Ich würde so gerne bei der WM, ich bin in Brasilien aufgewachsen und in Brasilien alles ist Fußball. Ich bin Brasilien-Fan. Und dann bin ich nach Uruguay gekommen, da ist auch alles Fußball. Und dann nach Argentinien, auch wieder alles Fußball. Also mein Leben ist ziemlich viel mit Fußball in Kontakt gewesen. Und da habe ich immer gedacht, Mann, wie wäre das wunderbar, wenn ich in eine WM spielen könnte und mein Team bis in die Finale kommt und ich das entscheidende Tor schieße. Ja, wieso wollte ich das? Ja, ich wollte berühmt werden. Ich wollte, dass die Leute mir zujubeln, ein ganzes Stadion voll. Das sah ich als Sinn des Lebens. Ja, so ist nicht weit gekommen damit. Es ist nur ein Wunschtraum gewesen, aber jemand anders hat das geschafft. Ich wohne in Argentinien und da ist der Maradona, einer oder der beste Spieler der Welt. Ja, mit ihm wurde Argentinien Weltmeister in Mexiko 86. Argentinien ist ihm zu Füße gefallen. Bis vor kurzem, ja teilweise noch heute, sehen sie ihn als einen Gott. Er hat ja die 10, immer mit der 10 gespielt und in Spanisch, das Wort Gott ist Dios. Eine D, ein I, ein O und ein S. Und dann die 1 und die 10, ja, also die 10, die gibt gerade dieses Mittlere. Und dann, wir haben Gott mit uns. So wird er immer bejubelt. Es gibt eine Kirche von Maradona, dort heiraten Leute. Er war reich, er hatte alles. Er hat eine Familie gehabt, die hat er bald kaputt gemacht, hat immer wieder eine neue Frau gefunden und immer wieder eine jüngere als die vorige, bis hin zu einer Minderjährigen. Überall auf der Welt, wo er gewesen ist, hat er Kinder gezeugt. Immer wieder erscheint ein neuer Sohn. Sein Leben hat er vermurkst. Obwohl er reich war, obwohl er alles hatte, alle Leute, die haben ihn fast, ja, teilweise angebetet. Wie viele haben die 10 oder Maradona oder sein Kopf irgendwo auf dem Leib tätowiert? Aber sein Leben ruiniert. Drogen, Alkohol, Sex. Und irgendwann war mal sein Körper so ruiniert, dass er jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ist er gestorben. 60 ist er geworden, aber eben die Drogen haben ihn umgebracht. Und da habe ich auch gedacht, der Mann hatte alles, was sich Millionen von Menschen wünschen und meinen damit, ein erfülltes Leben zu haben. Aber der Arme, der war so unglücklich. Von näheren Bekannten, also die mit ihm Kontakt hatten, das war ein armseliges Leben. Er hatte alles, aber hatte doch nichts. Ihm fehlte das Wichtigste. Es gab Freunde von mir, haben ihn evangelisiert, sind mit ihm Fußball spielen gegangen, haben ihn evangelisiert, haben ihm von Jesus erzählt, aber er wollte von Gott nichts wissen. Und ja, so ist er gestorben. Etwa 1 Million Menschen sind zu seiner Beerdigung gekommen. 1 Million. Also das findest du wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt. Aber jetzt im Nachhinein streiten sich seine Verwandten, seine Kinder, viele Kinder, die noch erscheinen, und sonst Freunde streiten sich um das, was er übrig gelassen hat. Ist das das Leben? Ist das der Sinn des Lebens? Ein anderes Beispiel, jetzt eine Frau. Die kennt ihr wahrscheinlich, oder? Wer ist die? Eine schöne Frau, als sie jung war, hatte sie alles. Sie ist von den Sängerinnen die am meisten ausgezeichnet wurde. 411 Auszeichnungen hat diese Frau bekommen. Und sie wird als die Stimme gekannt oder wurde bekannt. Das kennen wahrscheinlich die meisten, oder? Ja, aber vor genau 10 Jahren. Das war ein Foto kurz vor ihrem Tod. Sie war Model, sie war Schauspielerin, die beste Sängerin oder eine der besten der Welt. Sie hatte alles. Und so endete ihr Leben. Drogen, Alkohol, verschiedene Beruhigungsmittel. Man fand sie tot in ihrer Badewanne. Ist das der Sinn des Lebens? All das, was Millionen von Frauen vielleicht sich gewünscht hätten oder sich vielleicht noch wünschen, das hatte sie. Aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Und so könnten wir ganz viele Beispiele noch erwähnen, aber dies kennt ihr sicher auch. Was bringt wirklich den Sinn im Leben? Dieser Tage war ich in Norddeutschland unterwegs und da hörte ich Radio beim Fahren und da reden sie gerade vom Einkaufen. Und da redeten, ich glaube, Psychologen, Neurologen und was weiß ich, da haben da alles geredet. Und die haben gesagt, wenn man was Neues kauft, dann gibt es so ein Freudengefühl. Das habt ihr sicher auch schon mal erlebt. Ja, jetzt habe ich was Neues und das muss ich auch gleich jedem zeigen, anziehen oder gebrauchen oder wie es auch sein mag. Ja? Das Dopamin wird ausgeschüttet in unseren Körper, das Glückshormon, wie man das so nennt. Aber wie lange hält das an? Ein paar Tage, vielleicht. Bis du auf einmal merkst, dass der Neber dir noch was Schöneres hat. Noch was Neueres oder noch was Besseres. Nicht so? Und dann musst du wieder was kaufen gehen und immer wieder diesen Dopaminspiegel da in Schwung halten. Ist das der Sinn des Lebens? Materialismus? Natürlich gibt es Momente, wo man froh ist, wo man feiern kann und das Leben genießt, aber irgendwann ist doch alles vorbei. Es hat ein Ende. Es hört auf. Wir müssen nur mal nach einer Party auf die Straße gehen. Nachdem sie da bis in Morgengrauen getanzt haben, das geschieht bei mir öfters, wenn ich da sonntags morgens irgendwo hinfahre, dann sehe ich sie, die Jugendlichen, junge Mädchen, barfuß, Kleider zerfetzt, bewusstlos, besoffen, unter Drogen oder sonst noch. Viele andere Sachen. Ja, wenn man an Jugend denkt, dann denkt man ja, das ist der Moment im Leben. Das ist das, was eigentlich erfüllt. Man ist meistens gesund, hat Spaß, man genießt das Leben, keine größeren Sorgen oder Verantwortung. Aber es ist doch schon interessant, dass die Hauptursache, Todesursache unter Teenies und Jugendlichen der Selbstmord ist. Wieso? Man hat doch alles. Man genießt ja das Leben. Und wieso kommen so viele zu diesem Punkt, wo sie sich das Leben nehmen wollen? Es fehlt einfach etwas. Und wenn man das alles sieht, fragt man sich, ob es wirklich ein sinnerfülltes Leben geben kann. Ja, das können wir bejahen. Es gibt es. Das dürfen wir haben. Und ich möchte das mit den Worten eines Mannes illustrieren. Es ist ein Mann, der alles hatte. Alles. Er war sehr reich. Sehr reich. Wisst ihr, wie viel er pro Jahr verdiente? Etwa 2 Tonnen Gold pro Jahr. Das war seine Einnahme. Also, das hat wahrscheinlich keiner von uns. Er liebte Pferde. Er hatte mal gerade so 40.000 Pferde. Er hat ein großes Herz für Frauen. Er hat gerade mal 1000 gehabt. Jetzt wisst ihr schon, von wem ich rede, oder? Oder viele von euch. Wer war das? Salomo. Genau. Er war der weiseste Mann auf der Welt. Von ihm haben wir noch vieles, was er geschrieben hat. Er hat Bauten gemacht. Er war Architekt. Seinesgleichen gab es nicht. Und schaut mal, was er uns weitergegeben hat. Was ihm das so erfüllt hat. Ich habe das jetzt auf dem Beamer, aber das findet ihr, wenn der eine Bibel dabei hat, kann das ausschlagen, im Prediger, Kapitel 2. Prediger, Kapitel 2. Ich will es da, aber es ist auch auf der Leinwand zu sehen. Da sehen wir, was er sich alles geleistet hat. Er gönnte sich alles, was er, klar, er war reich, er hatte alles und dann konnte er sich alles gönnen. Und schaut mal, was er da schreibt. Prediger, Kapitel 2, das ist nach Sprüche, wenn ihr das irgendwo in der Bibel verloren habt. Prediger 2, 1. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinem Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte, um mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter den Himmel. Gezählten Lebenstagen. Interessanter Punkt. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und, was zur Wohllust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus aller meiner Mühe und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah, nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Ist schon unglaublich, was dieser Mann schreibt. Er hatte alles. Er hat alles gemacht, wozu er Lust hatte. Und trotzdem sagt er, es erfüllt mich nicht. Es ist nur ein Haschen nach Wind und ich schaffe es ja doch nicht, den Wind einzufangen. Ja, ist das ein erfülltes Leben? Auch nicht. Aber Gott sei Dank, er konnte weiterdenken, er konnte weiter handeln und da kommen wir dazu, ein wenig zu sehen, was er uns empfiehlt. Und jetzt lass uns einfach da ein paar Kapitel weitergehen. Zu Kapitel 11, Kapitel 11, 9, da sagt er gerade zu euch allen, und ich nehme mich jetzt da auch noch mit rein, freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens nach dem, was deine Augen sehen. Hier wird uns gesagt, wir können das Leben genießen. Ja, wunderbar. Gott wird oft als zornig dreinblickender alter Mann gezeichnet, der immer als Spielverderber im Leben erscheint. Das Christentum selber ist immer, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Das sind alles Verbote und ja, man kann nichts mehr machen, nichts mehr genießen. So wird das Christentum irgendwie hingestellt. Ja, aber das ist eine Lüge des Teufels. Das fing im Garten Eden an. Sicher kennt ihr die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Gott hatte sie geschaffen, perfekt geschaffen, erschaffen und ihnen alles gegeben, was sie wollten. Das Beste vom Besten hatten sie. Es gab dort noch keine Schmerzen, es gab keine Krankheit, es gab keinen Tod, es gab keinen Streit, es gab nichts Negatives. Alles nur perfekt und gut. Und das durften sie genießen. Und dann gibt Gott ihnen eine Anordnung. Er sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Nur von einem nicht. Nur einer. Und dann kommt die Schlange, das war natürlich Satan, und dreht das genau um. Er sagt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht von allen Bäumen im Garten essen dürft? Merkt ihr, wie Satan das umgedreht hat? Gott hat gesagt, ihr dürft von allen essen. Aus einem. Und was sagt die Schlange? Ach, Gott hat euch verboten, von allen Bäumen zu essen. Er hat das direkt verdreht und dann natürlich die Lust auf diesen einen verbotenen Baum geschürt. Und leider ist Eva und dann auch Adam diese Verführung auf den Leim gegangen. Und dadurch ist alles andere, was an Böse in der Welt existiert, entstanden. Ja, das ist der Feind. Er zeigt dir das Negative auf, was es bedeuten könnte, gläubig zu sein, Christ zu sein. Aber er zeigt dir nicht auf, was Gott dir eigentlich schon geben wollte oder gegeben hat. Der Feind kann uns nie das geben, was Gott uns schon gegeben hat. Und das ist ein Leben in Fülle, wie auch Tobias am Anfang gelesen hat. Was Gott gibt, wird immer zu unserem Segen sein. Was der Feind versucht, dir da einzugeben, du musst das versuchen, du musst dem nachgehen und da wirst du die Erfüllung finden und ist es doch nicht. Und immer wieder kommst du an den Punkt, ja, wo gehe ich hin? Was suche ich als nächstes und findest es trotzdem nicht. Deshalb ermutigt uns Salomo, auch gerade jungen Menschen, ihre Jugend in gesunder Weise zu genießen. Du darfst es genießen. Du kannst es schön haben. Du kannst viel wunderbare Sachen machen. Nur das eine merkt dir, und das werden wir auch jetzt betrachten. Der Blick in die Zukunft, den dürfen wir nie verlieren. Weil das, was wir heute machen, das hat Wirkungen in unserem Alltag, morgen, in 2 Jahren, in 10 Jahren und auch nach unserem Leben hier auf der Erde. Deswegen ein Blick in die Zukunft. Wir möchten nochmals betonen, dass Gott uns mit der Fähigkeit ausgestattet hat, das Leben zu genießen. Das sagt er an verschiedenen Bibelstellen. Und doch gibt es Punkte, wo er uns sagt, das nicht. Und dann sagst du, ach, da ist ja der Spielverderber. Nein, jetzt möchte ich das mal ein wenig illustrieren. Ich bin Vater von 3 Kindern. Und als sie klein waren, natürlich, ich habe so gut wie möglich auf sie aufgepasst. Und dann habe ich ihnen immer wieder gesagt, du, da nicht anlangen. War die Heizung an. Und mein Sohn, was macht er? Er geht mit dem Finger hin, er sieht das so schön leuchtend. Und ich sage, du, das macht weh. Da wirst du dich verbrennen. Du darfst, dann hast du das ganze Haus, du hast deine ganzen Spielsachen, kannst mit all denen spielen. Aber natürlich, das zieht an, oder? Und dann, okay, dann habe ich ihn mal gelassen, dass es ein bisschen zu nahe kam. Und dann kam er gleich weinen zu mir, ja, es war heiß. Bin ich jetzt ein böser Vater gewesen, weil ich ihm das verboten habe? Ich habe ihn aufgepasst. Ich habe das Beste für ihn gesucht. Aber er musste natürlich auch irgendwann mal entscheiden und ja, er wollte es probieren, ob es doch nicht gut ist, ob es doch nicht schön ist, ob Papa doch Unrecht hat. Und so ist es auch mit Gott. Gott will das Beste für jeden Einzelnen von uns. Aber schlussendlich treffen wir die Entscheidung. Und deshalb müssen wir alles, was wir genießen wollen, wie wir unser Leben gestalten wollen, so gestalten im Hinblick der Ewigkeit. Das ist das Erste, was Salomo uns hier in seiner Weisheit und natürlich auch von Gott inspiriert zeigen will. Ein Blick in die Ewigkeit. All unsere Taten, Worte, Gedanken, alles werden wir mal vor Gott wiedersehen. Es wird von Gott gerichtet werden. Und dann möchte ich einfach da diesen Vers weiterlesen. Du darfst deine Jugend genießen, hatte Salomo gerade eben gesagt. Aber jetzt kommt noch ein Punkt. Ja? Dieser Baum unter Tausenden. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Entferne den Unmut aus deinen Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern. Also, Salomo sagt nicht einfach jetzt, mach was du willst und Gott wird dich richten. Nein, nein, er geht das von positiver Seite aus. Du darfst es genießen, aber mach alles mit Gott im Gedächtnis. Denk dran, dass du mal vor Gott erscheinen wirst und Rechenschaft ablegen musst von allem, was du gemacht hast. Die logische Konsequenz ist natürlich, dass jeder junge Mensch alle Sünden ablegen sollte. Das sagt ja Salomo da in dem nächsten Vers. Wir können hier sehen, dass es lohnt sich und wir können das Leben genießen. Wir können ein wirklich fröhliches Leben haben, mit allen Umständen, die wir natürlich auch mit denen zu tun haben. Aber nie vergessen, es gibt eine Ewigkeit. Das Leben hört nicht mit dem Tod auf. Und auch wenn du das nicht wahrhaben willst, da ganz im Inneren ist doch diese Unruhe. Und wenn doch, wenn es doch etwas nach dem Tode gibt, ja, es gibt es. Die Bibel sagt ganz klar, wir sind alle dazu bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Da kommt keiner drum rum. Keiner. Der Johannes, der Apostel Johannes, sagt das auch ganz interessant in seinem ersten Brief, in Kapitel 2, Vers 17. Die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also das ist doch auch ganz klar. Das, was die Welt uns bietet, ja, die Augenlust, die Fleischeslust oder der Hochmut, von dem redet der Johannes. Alles, was die Welt dir so bieten kann, das vergeht alles. Das haben wir ja eben gerade gesehen. Und ganz schnell manchmal. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt für immer. Da hast du das richtige Leben. Vielleicht ist deine Lebensphilosophie, oh, jetzt lass mir das Leben genießen, so wie es auch in der Bibel in einer Stelle steht. Lass uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Also, jetzt ist der Moment, jetzt müssen wir es genießen und nachher, nach mir die Sintflut, irgendwie so. Aber denk dran, du wurdest von Gott erschaffen und wirst mal vor deinem Schöpfer stehen. Und dann wirst du Rechenschaft ablegen müssen. Und wer da nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, dann wird es ernst. Sehr ernst. Und das möchte ich mal einfach kurz vorlesen. Das steht in Offenbarung, die letzten Seiten der Bibel, Kapitel 20, Vers 11. Da picke ich mir ein paar Sachen raus, 11 bis 15. Da steht, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Das ist natürlich der Herr. Und ich sah, Vers 12, die Toten, klein und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in ihren Büchern geschrieben stand. Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, den gibt es. Es gibt die Hölle und es gibt den Himmel. Der Herr Jesus, als er hier auf der Erde war, hat mehr, also die Male, die die Hölle in der Bibel erwähnt werden, sind 10 Mal. Von denen 8 Mal hat sie der Herr Jesus selber erwähnt. Wieso gerade er, der ja dauernd vom Himmel sprach, weil er uns davon bewahren wollte. Er hat gesagt, ja, es gibt einen Himmel und ich bin der Weg in den Himmel. Bitte komm zu mir, aber wenn du diese Entscheidung nicht triffst, dann gehst du den Weg in die Hölle. Und da gibt es kein Zurück mehr. Kein Zurück mehr. Deswegen, ein Blick in die Ewigkeit ist sehr wichtig, dass wir das erfüllte Leben finden. Und ich möchte auch einen Blick in die nahe Zukunft machen, weil das zeigt uns auch gerade Salomo an. Hier in diesen Stellen. Ja, Blick in die Ewigkeit, aber dann mal in die nahe Zukunft. Was wird mit uns geschehen? Wenn wir einfach jetzt mal in eurem Alter, sagen wir mal, noch 40 Jahre dazu rechnen. Wie siehst du dann aus? Ja, nicht mehr so schön und sportlich wie jetzt. Das ganz bestimmt. Vielleicht hast du dann auch hellere Haare oder gar keine. Ja, und so weiter. Ne? Und genau das zeigt uns der Salomo hier auf. Das ist ein ganz intelligenter Kerl. Und natürlich auch noch von Gott eingegeben. Dann endet er mit diesen Worten eben, genieß deine Jugend, ja, aber hab Acht. Du musst mal vor Gott stehen. Und dann sagt er, denn Kindheit und Jugend ist eitel. Das sagt Luther, es gibt verschiedene Übersetzungen, aber es ist, wie soll ich sagen, vergänglich, ohne Dauer, ohne wahren Wert. Es bleibt nicht. Alles vergeht. Das wissen wir ganz genau, oder? Ich habe einen Freund, den ich zwischendurch mal anrufe, der ist schon an die 80. Und dann frage ich ihn, wie geht's dir? Ah, ich habe immer wieder jeden Tag Neuigkeiten. Dann habe ich gefragt, ja, welche Neuigkeiten? Ja, immer was Neues schmerzt mir. Mal ist es Knie, mal ist es das Handgelenk, mal ist es der Kopf oder der Rücken oder immer wieder was Neues. Ja, das wird uns allen irgendwann mal zukommen. Alles vergeht, alles. Deswegen eine Priorität. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, Ehe, bevor. Und dann kommt noch was weiter. Aber wir wollen mal bis hierher gehen. Heutzutage ist es sehr häufig zu beobachten, dass junge Menschen ihr Leben, ihre Zeit, ihr Geld, das, was sie haben, ihre Kraft in Studium, Arbeit, Freundschaft, Heirat, Hochzeit, Karriere, Familiengründe und so weiter einsetzen. Das sind nicht schlechte Dinge. Im Gegenteil. Ich habe das alles auch, gemacht. Aber wo bleibt Gott in dieser Rechnung? Der Apostel Paulus spricht sogar vom Sport und sagt Folgendes in 1. Timotheus 4, Vers 8. Die leibliche Übung nützt wenig. Also sie nützt etwas. Ja, mach weiterhin Sport, ist überhaupt kein Thema. Hab helle Freude, wenn ich da irgendwo mitmachen kann. Natürlich, mit Vorsicht jetzt schon. Nicht mehr Fußball, vielleicht was anderes. Aber es geht weiter. Es dient für wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie Verheißung für dieses und für das ewige Leben hat. Also wenn du wirklich ein erfülltes Leben haben willst, dann musst du Gott an erster Stelle tun. Dann wirst du das jetzt in Fülle erleben und die Ewigkeit bei Gott. Natürlich ist all das, was wir da erwähnt haben, was man so in der Jugend machen kann, sind gültig. Aber Gott sagt, gedenke an deinem Schöpfer. Ja, ob du es wahrhaben willst oder nicht, du bist ein Geschöpf Gottes. Du wurdest von Gott erschaffen. Er hat die ganze Welt erschaffen, aber hat auch dich ganz persönlich. Deswegen sind wir so anders. Es gibt keine zwei, die gleich sind, selbst wenn Zwillinge wären. Sie sind doch anders. Mindestens die Fingerspitzen sind anders. Ja? Der Charakter ist anders. Oh, ich habe so viele kennengelernt, die total anders waren. Aber jeder von uns ist ein Unikum. Ja? Wirklich einzeln von Gott erschaffen. Du bist persönlich von Gott geliebt. Und du hast einen Schöpfer. Und wie so ein Schöpfer hat er Anrecht auf dein Leben. Wenn du zum Beispiel etwas ganz Schönes malst und vielleicht kommt das sogar in eine Galerie und du kannst das für, was weiß ich, für 5.000 Franken verkaufen. Wunderbar. Es ist deins, oder? Du hast ein Anrecht darauf. Du hast eine App entwickelt. Du hast ein Anrecht drauf. Du hast was erfunden. Ja, du kannst da ganz schön Kohle dafür bekommen. Du hast ein Anrecht drauf. Und so ist es auch mit uns. Wir wurden erschaffen. Und Gott hat ein Anrecht auf uns. Aber das Schöne ist, dass er uns nicht dazu zwingt, jetzt wie so ein Marionetten oder Roboter, den ganzen Tag da, ich lobe dich Gott, ich lobe dich Gott. Nein, nein. Er will eine Beziehung mit uns haben, eine ganz persönliche. Das hat er mit Adam und Eva im Garten gemacht. Er hat sie da reingesetzt, er hat sie erschaffen und er ist jeden Tag gekommen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und das möchte er auch mit dir. Aber wo das fehlt, da fehlt es an Fülle im Leben. Genau das fehlt. Und das möchte dir Gott geben. Er will Gemeinschaft mit dir, er will den Sinn des Lebens geben. Die neutestamentliche Parallele könnten wir sagen, in den Worten Jesu, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also das Notwendige, was du zum Leben brauchst, das wirst du bekommen. Vielleicht ein oder andere möge sagen, ja, wenn ich jetzt Gott in mein Leben lasse, dann tue ich nicht mehr selber die Entscheidungen treffen und da wird es mir wirklich mies gehen. Und nein, ganz im Gegenteil. Da wirst du das Leben haben, was sich wirklich lohnt zu leben. Alles andere ist so vergänglich. Auf einer sehr poetischen Weise schreibt der Salomo dann verschiedene Merkmale, wie das Altsein eigentlich ist. Das wollen wir jetzt aber nicht gerade betrachten, sondern einfach noch den Endsatz davon betrachten. Vers, ehe die bösen Tage kommen, das habe ich vergessen weiterzumachen, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, Vers 7, wie er gewesen ist. Ja, das hatte Gott zu Adam und Eva gesagt. Ihr seid aus Staub gemacht. Und da ihr jetzt in Sünde gefallen seid, mir den Rücken gekehrt habt, mich auf zur Seite gelassen habt, ihr werdet wieder zum Staub. Und das sagt Salomo hier auch. Und ja, irgendwann werden wir das alle. Es ist ganz, gerade wenn ich von Staub rede, gerade diese Tage in Argentinien, ein ganz berühmtes Team, wo viele Fans sind, da ist einer ins Stadion gegangen mit der Asche seines Vaters, glaube ich, und hat sie dann von oben so rübergeschüttet. Und bei vielen regnet es dann so Staub. Und die haben gefragt, was ist das, was da so runterkommt? Und einer hatte das gefilmt. Aber eben, wir werden alle Staub, ob wir es wahr wollen oder nicht. Und dann geht es noch weiter. Und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Ja, der Geist des Menschen kam zu ihm, weil Gott ihn eingehaucht hatte. Gott am Anfang, bei der Schöpfung. Deswegen sind wir so anders als die Tiere. Der Affe könnte äußerlich eventuell ein bisschen ähnlich wie ich sein, ja? Vielleicht macht er auch ein bisschen komische Sachen wie ich. Aber er hat keine Beziehung zu Gott. Er ist ganz anders als ich, gerade durch das Innere. Wir haben Seele und Geist, dieses innere Leben, das Gott uns gegeben hat. Und das werden wir irgendwann mal wieder zurückgeben und werden, also unser Geist muss vor Gott wieder erscheinen und dort Rechenschaft ablegen von dem, was wir getan haben. Also wir sind ewig, also wir haben Ewigkeit. Und das sagt auch gerade Salomo. Er hat Ewigkeit in unseren Herzen gesetzt. Deshalb merkt der Mensch, auch wenn er, egal welche Religion nachgeht, er merkt, es muss etwas geben. Versucht es zu identifizieren. Nicht immer klappt es genau, aber er merkt es, was da ist. Und Salomo endet mit dem klassischen Vers. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist nichtig. Also alles ist eitel, alles vergeht. Andere Übersetzungen sagen eben eitel. Obwohl Salomo alles hatte, alles ausprobiert hatte, aber hinterher, was blieb? Eine große Leere. Er konnte es nicht füllen. Deshalb ruft dich Gott auf, deine Entscheidung so zu treffen, dass du, wenn du nach hinten schaust, auf dein Leben zurück, du es nicht bereuen musst, die Entscheidung, die du getroffen hast. Und dann kommen wir eben gerade zu diesem Punkt, Entscheidung. Die Entscheidung für ein sinnvolles Leben. Ja, wir kommen ans Ende dieses Buches und ein Buch voller Philosophie, also wenn du Philosophie gern hast, dann liest dieses Buch. Es sind Menschengedanken, ja? Aber konfrontiert mit der Weisheit Gottes. Gerade so Gegensätze, wie der Mensch denkt, was er sich vorstellt, was er sich wünscht und wie er meint, sein Leben zu gestalten und was Gott eigentlich vorhatte und wie es richtig funktioniert. Eben, er ist der Schöpfer. Er weiß, wie wir funktionieren und wie wir am besten funktionieren. Es ist wie der eine Maschine erfunden hat. Er gibt uns da so Regeln, ja, so ein Büchchen. Und dieses Büchchen haben wir hier, wie wir uns verhalten sollen und wie wir ein erfülltes Leben haben können. Deshalb ist es das wichtigste Buch, was es auf der Erde gibt. Und dann gibt Salomo ganz interessant, was er da so sagt. Hüte dich vor der menschlichen Weisheit. Ja, sollen wir jetzt alle dumm sein und überhaupt nichts mehr lernen? Nein, nein, das sagt er damit nicht. Salomo war der weiseste Mann der Welt, ja? Und was steht hier? Das ist ganz interessant. Vers 12. Und über diese hinaus, lass dich warnen, mein Sohn. Denn vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Ja, hier können wir eine Warnung von einer übertriebenen Hingabe menschlicher Kenntnis einfach sehen. Ich sage nicht, dass du nicht studieren sollst. Bis letztes Jahr habe ich es noch gemacht. Und eigentlich studiere ich fast jeden Tag. Es hat nichts damit zu tun. Aber welchen Platz nimmt Gott ein? Oder sind es nur menschliche Gedanken? Deshalb, das, was in unseren Kopf reingeht, dementsprechend handeln wir. Salomo sagte in Sprüche, dementsprechend unsere Gedanken sind unsere Werke, so handeln wir. Das, was hier reingeht, das wird uns nachher auch zu Werken führen. Und die Schlussfolgerung der Wahrheit oder der Weisheit ist das Ganze der Menschen, der Sinn. Da steht in Vers 13, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Also jetzt fasst er alles zusammen und sagt Folgendes. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus oder das ist das Ganze des Menschen. In anderen Worten, da wirst du ein sinnerfülltes Leben haben. In was? In Gott fürchten und seine Gebote halten. Okay, dann könntest du jetzt sagen, gut, weißt du, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich habe niemand etwas zuleide getan. Ich versuche so gut wie möglich zu leben. Ich helfe den anderen auch und so weiter und so fort. Ja, wunderbar. Schön, mach das weiter. Aber ist das alles? Sind wir nicht schuldig vor Gott? Ja, aber ich bin doch ein guter Mensch. Mal eine Frage. Und ich möchte, dass du dir das mal ganz, ehrlich beantwortest. Wir kennen ja sicher die 10 Gebote oder einige davon. Will ich einfach nur ein paar erwähnen. Du sollst nicht töten. Hast du schon mal getötet? Vielleicht sagst du, nein, ich habe noch nie jemand umgebracht. Hoffentlich. Aber der Herr Jesus sagte, wer einen anderen hasst oder ihn noch ein Schimpfwort an den Kopf wirft, der ist ein Mörder. Oh, da muss ich sagen, ich bin einer und ein Vielfacher. Ich habe schon viele gehasst und auch manches Schimpfwort weitergegeben. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sagst, ach, ich bin noch nicht mal verheiratet, kann ja aber noch gar nicht die Ehe brechen. Könnte man eigentlich schon, die Ehe von anderen. Aber der Herr Jesus sagt, wer eine Frau begehrt, der hat die Ehe schon gebrochen. Und da müssten wir vielleicht auch alle wieder die Hand heben und sagen, ich habe schon mal jemand anders begehrt. Wir sind Ehebrecher. Du sollst nicht stehlen. Kannst du das wirklich von deinem Leben sagen, dass du nie etwas genommen hast, was dir nicht gehörte? Und wenn es eine Büroklammer war, wenn es nicht deine war, ist es nicht deine. Was bist du dann? Ein Dieb. Hier steht auch, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Also, du sollst nicht lügen. Wer hat noch nie gelogen? Ja, ich sag dir die Wahrheit. Wir sind alle Lügner. Alle. Wie oft haben wir gelogen? Du sollst nicht begehren, das, was dein Nächster hat. Da kommt er mit so einem schönen Handy oder neues Auto oder Klamotten oder... Ja? Euch ist das noch nie passiert, natürlich. Deswegen, sind wir nicht alle schuldig? Ja, wir sind. Wir sind schuldig. Gibt es da eine Lösung für uns? Weil wir haben ja gerade gelesen, Gottes Gebot erhalten, das ist der Sinn. Das ergibt den Sinn des Menschen. Das ist das Alles des Menschen. Ja, aber... Keins der Gebote, die ich erwähnt habe, konnte ich halten. Ich bin schuldig. Und dann kommt noch dazu, dass da ich schuldig bin, Gott mich bestrafen muss. Denn er ist heilig, er ist gerecht. Und das erwartest du auch von einem Richter, oder? Bei uns in Argentinien ist das eine Katastrophe. Das ganze Gerichtswesen, da ist so viel Korruption. So viel. Ich habe gerade von irgendeiner Stadt hier in Deutschland gehört, dass 2/3 der Fälle, die von der Polizei da, wo sie angerufen wurde, 2/3 der Fälle wurden gelöst. Also kam es zu einem Gerichtsverhandlung, die betreffende Person hat ihr, was sie verdient hat, bekommen. Bei uns, ich glaube nicht, dass es 1/3 wird. Und vor allem die Höchststehenden, sie tun das mit Geld und sonst welche Sachen auch mal unter Druck setzen. Und Die können machen, was sie wollen, stehlen Millionen und es passiert überhaupt nichts. Solche, die Kinder missbraucht haben, ein paar Tage später sind sie schon wieder auf freiem Fuß. Sag mal, wo ist der gerechte Richter? Und alles in uns empört sich gegen Ungerechtigkeit. Ja? Oder wenn dir jemand irgendetwas gemacht hat oder beim Verkehr die Vorfahrt genommen hat und du wirst so richtig, ne? Du pochst auf dein Recht. Gott ist der Gerechte und er ist Richter. Und er muss richten. Das, was wir falsch gemacht haben. Und wir sind alle schuldig, haben wir gerade anerkannt, oder? Ich glaube, da sind wir alle damit einverstanden. Und deswegen brauchen wir zwei Sachen. Jemand, der für uns das Gesetz erfüllt. Weil wir können es nicht. Und jemand, der für uns die Schuld auf sich nimmt. Weil wir sind schuldig. Das ist wie wenn ich jetzt eine gewaltige Schuld hätte, Millionen von Franken irgendwie, weiß nicht wieso, aber ich habe eben jetzt diese große Schuld und dann kommt, ich komme ins Gefängnis, weil ich das verdient habe. Und da kommt jetzt jemand und legt mir ein Check-in. Er unterschreibt noch schön, blanko. Also schreib rein, was du schuldig bist. Ja, aber kann das wahr sein? Ja, ja, ja. Aber nein, weißt du, das habe ich mir verschuldet. Jetzt, ich bade es aus, ich versuche das irgendwie, aber wenn ich Millionen schuldig werde, kann das nie zahlen. Nie im Leben und nicht in 20 Leben. Und dann sagt er, schreib nur da rein, was du schuldig bist. Natürlich würde das wahrscheinlich hier nie passieren, aber das hat Jesus für uns getan. Das hat Jesus für dich getan. Er hat meine Schuld auf sich genommen, wie wir gesungen haben, aufs Kreuz gegangen. Ihm wurden Hände und Füße durchbohrt. Er bekam die Dornenkrone. Sein Rücken wurde zu Fleisch durchgepeitscht. Auf diesen Rücken wurde das Holz gelegt und dann wurde er gekreuzigt. Das kann nur einer, der eine ganz große Liebe für uns erzeigt hat. Und das ist der Herr Jesus. Denn also hat Gott die Welt, und damit meint er die Menschen, und da könntest du jetzt deinen Namen einfügen, also hat Gott mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Angebot Gottes. Ja, das will er dir geben. Es ist ein Geschenk. Aber es kommt noch ein letztes, Salomo kann das nicht lassen, noch eine letzte Warnung zu geben. Ja, er wusste, was es war, was es bedeutete, den Sinn des Lebens zu suchen und nicht zu finden. Deswegen gibt er noch mal eine letzte Warnung. Mach's nicht so wie ich. Mach's nicht so wie ich. Was sagt er da? Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Ja, eine letzte Warnung. Wie wir schon sahen, werden wir einmal vor Gott erscheinen müssen. Deine Entscheidung ist so wichtig, dass du sie besser nicht hinausschiebst. Wir sagen, wir sind schuldig. Wir haben es verdient, von Gott gerichtet zu werden. Und das Ende ist die Hölle. Aber Gott liebt dich so, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und er liebt dich so, dass er sich selbst dahin gegeben hat. Damit du für ewig bei ihm sein kannst. Und dass du hier ein erfülltes Leben haben kannst. Ein Leben ohne Gott wird immer ein sinnloses oder sinnleeres Leben sein. Immer. Auch wenn du alles haben könntest auf der Welt. Aber ein Leben mit Gott ist ein erfülltes Leben. Auch wenn du fast gar nichts hast, was die Menschen normal meinen, einen Sinn zu bringen. Deshalb, es kann der Ärmste sein. Ich bin in Wohnungen von Indianern gewesen, im Amazonas. Habe bei ihnen geschlafen. Unter uns waren die Hühner und die Schweine. Hat sie durch das Bambusboden hat man die gesehen. Aber die Freude, die die hatten, die Dankbarkeit, das erfüllte Leben, sie hatten das Minimum. Aber sie hatten ein erfülltes Leben. Aber ich habe auch andere ganz Reiche kennengelernt. Aber mit ihnen will ich nicht tauschen. Auf keinen Fall. Aber diese Entscheidung, die musst du jetzt treffen. Oder rate ich dir, sie jetzt zu treffen. Schieb's nicht hinaus. Eine Geschichte ist mir da richtig unter die Haut gegangen. Von einer jungen Frau in Brasilien, deren Mutter gläubig war und immer wieder von Jesus erzählte und die Tochter bat, du nimm doch Jesus in deinem Herzen auf. Aber die Tochter wollte ihr Leben leben. Sie wollte es genießen. Ging immer auf Partys, immer Feste und so weiter und so fort. Und eines Nachmittags kamen da wieder ihre Freunde, man hörte das Auto schon von Weitem, man hörte das Auto, und wie gut das Auto, die Musik im Auto, ja, war auf Volltouren und hielt vors Haus und da ging das Mädchen raus und wollte mit ihren Freunden da eben zur Party gehen. Und die Mutter ist mit raus und hat sie noch an der Hand gehalten. Bitte geh doch nicht mit ihnen. Und sieht ins Auto rein und merkt, dass die schon ein bisschen angeheitert waren. Also die waren schon mal Alkohol am Genießen. Zu viel genießen. Und dann sagt sie, geh doch nicht mit ihnen. Nein, nein, ich gehe, lass mich los. Und indem sie losgelassen hat, sagt die Mutter noch, geh doch mit Gott. Und dann sagt dieses Mädchen, du siehst ja, hier passt Gott nicht mehr rein. Wir sitzen schon zu eng. Der passt höchstens in den Kofferraum rein. Dann sind sie losgefahren. Kurze Zeit später rufen sie die Mutter an. Die hatten einen gewaltigen Unfall. Das Auto war total zerquetscht. Alle Jugendlichen waren tot. Ihre Tochter auch. Aber die Polizei konnte sich nicht erklären, wieso der Kofferraum ganz war. Und als sie ihn öffneten, fanden sie einen Korb voller rohe Eier und kein einziges kaputt. Wo hatte sie Gott hingeschickt? Im Kofferraum. Ja. Du kannst dich für Gott entscheiden oder es auch sein lassen. Niemand zwingt dich hier. Es ist keine Religion, wir werden dir da kein Geld abknöpfen oder so. Nein, nein, das ist überhaupt nicht die Frage. Es ist eine Entscheidung für dein Leben, dass du ein erfülltes Leben haben kannst. Ich kann aber auch andere Geschichten erzählen und ganz viele von Jugendlichen, die drauf und dran waren, ihr Leben zu nehmen. Ich selber war einer davon. Die keinen Sinn mehr sahen in all dem, was sie taten. Zum Beispiel einer war mit dem Motorrad unterwegs. Er wollte nichts mehr von seinem Leben. Er wusste, dass das war im Inland in Argentinien, da war ein Team vom Mitternachtsruf mit wir hatten also einen großen Bücherbus, so einen Wohnwagen, waren wir damit unterwegs und war mitten in der Pampa. Ja? Nichts, keine Häuser in der Nähe und da gab es eine ganz große, ganz hohe Brücke. Und da fuhr dieser Mann hin, ein junger Mann, auf seinem Motorrad und wollte von der Brücke springen. Ganz allein, Mittagpause, ganz heiß. Und gerade zu dieser Zeit gab es ein Gespräch in diesem Bus und einer von denen, der da mitfuhr, sagte, du, hier gibt es so viele schöne Steine, lass uns anhalten, ich will ein paar Steine sammeln gehen. Da wir nicht unter Zeitdruck waren, dann haben wir da angehalten, neben der Straße. Der Junge ging sich Steine sammeln und auf einmal hält das Motorrad gerade vor dem Bus. Hinterm Bus hatten wir ganz groß draufgeschrieben, Gott liebt dich, Jesus sucht dich. Nein, so wie es da oben steht, Gott sucht dich, Jesus liebt dich, sowas. Hey, Gott sucht dich, Jesus liebt dich. Und das ging diesem Motorradfahrer, stach das so richtig in die Augen, hält an und fragt, wieso Gott sucht mich? Erklärt mir das. Und dann erzählt er seine Geschichte. 2-3 Kilometer weiter ist die Brücke. Ich fuhr jetzt gerade dahin, um runterzuspringen. Aber er hat noch die Entscheidung für Jesus getroffen und seitdem ist sein Leben sinn erfüllt. Ein sinnvolles Leben. Heute wäre er tot, wenn er nicht dieses Schild gesehen hat. Gott sucht dich. Und er sucht dich auch heute. Und es ist natürlich deine Entscheidung. Möchtest du nicht Jesus ins Leben lassen? Es gibt ein Problem. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der ewige Tod. Tod in der Bibel ist getrennt. Getrennt sein. Aber der Vers geht weiter. Und das ist das Schöne, was ich dir einfach weitergeben will. Was Gott dir sagen will. Aber die Gnadengabe, das Gnadengeschenk. Also Gnade bedeutet ein Geschenk, wo du nicht verdient hast. Wo du nichts dafür tun kannst. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. in Christus Jesus, unseres Herrn. Und ewiges Leben bedeutet nicht nur ein Leben nach dem Tod, das wirst du auch haben, aber das ewige Leben jetzt, weil wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben jetzt schon. Und deshalb noch einen letzten Vers. Was musst du machen? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Willst du nicht jetzt den Namen des Herrn anrufen? Dann wirst du gerettet. Auf ewig gerettet. Wirst du ein erfülltes, ein sinnvolles Leben haben. Möchtest du es nicht? Der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu töten und verderben. Jesus Christus ist gekommen, damit wir das Leben und das Leben in Fülle haben können. Du entscheidest. Die Entscheidung liegt bei dir. Und jetzt möchte ich ein Gebet sprechen, und wenn du in dein Innerstes merkst, also ich brauche dieses Leben, ich habe es nicht. Ich habe es hier versucht, dort versucht, bin hierher gerannt, dorthin gegangen und ich bekomme es einfach nicht. Bereue deine Sünden. Bitte Gott um Vergebung und nimm Jesus in dein Herzen auf. Wenn du nicht weißt, wie, ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Sprich's einfach im Inneren deines Herzens nach. Aber nicht einfach als so ein Nachplapper. Nein, es muss ernst sein. Es muss dein Wille sein und es muss mit Glauben geschehen. Dann wirst du heute noch ein Kind Gottes. Wir wollen zusammen beten und einfach in der Stille, in deinem Herzen, triff diese Entscheidung. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort so klar ist, dass es aufzeigt, was ein sinnloses, ein sinnleeres Leben ist, aber auch, wie ich ein sinnvolles Leben bekommen kann. Bis hierher hat es nicht geklappt. Und ich habe mir nur Schuld aufgeladen. Bin schuldig. Aber ich bereue meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Und ich glaube, dass Jesus Christus auch für mich am Kreuz gestorben ist. Er hat meine Schuld getragen. Das nehme ich im Glauben an. Errette mich, Herr. Herr Jesus, komm in mein Herz. Amen.